Das ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit. Also man muss auch sagen, diese Fragestellungen, was braucht man, um AI eigentlich zu benutzen in einer Organisation, die begleitet mich jetzt schon fast seit 7 Jahren und in etwa. Und damals war es eher so, dass man das Ganze betrachtet hat, um eben Machine Learning Cases zu betrachten.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründergeschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Feline Binz. Sie hat langjährige Erfahrungen sammeln können im Bereich künstliche Intelligenz, in ihren Stationen als Beraterin, aber auch in verschiedenen Anwenderunternehmen. Und auf dieser Basis würde ich gerne mit ihr besprechen, was es eigentlich braucht für eine Organisation, um künstliche Intelligenz nicht nur einzuführen, sondern auch zu verstetigen. Also dauerhaft erfolgreich durchführen zu können. Sie legt hier den Schwerpunkt auf verschiedene Aspekte, die zum Teil vielleicht etwas überraschend sind. Es geht ihr sehr stark darum, die richtige Fragestellung zu identifizieren, aber auch Data Lineage als einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren ist ihr ganz wichtig. Wir reden zum Abschluss auch ein bisschen über das Thema Datenkultur und wie wir das fördern können im Sinne einer KI-Kultur. Deshalb viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Feline.
Hallo, Carsten.
Schön, dass du im Podcast hier bei mir bist heute. Wir wollen uns nämlich unterhalten über ein Thema, was, glaube ich, gerade sehr, sehr viele umtreibt. Und zwar, es geht um künstliche Intelligenz. Und zwar ganz speziell würde ich dich gerne ein bisschen interviewen aus der Erfahrung, die du sammeln konntest in deiner Karriere, wie wir die Frage angehen können, wie können wir eigentlich künstliche Intelligenz erfolgreich angehen? Was hast du gelernt, damit künstliche Intelligenz am Ende im Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden kann, was da beachtet werden muss. Und das, glaube ich, wird eine spannende Geschichte. Deshalb würde ich dich am Anfang eigentlich mal bitten, so ein bisschen einen Überblick zu geben. Was sind denn so die wesentlichen Punkte, wo du sagst, darauf sollte man achten oder die muss man berücksichtigen, wenn man künstliche Intelligenz im Unternehmen einführen möchte?
Danke. Feline Binz ist mein Name. Ich bin als Enterprise Architect derzeit in der Finanzbranche tätig und habe aber auch vorher in der Beratung gearbeitet und viele verschiedene Industrien kennengelernt. Das heißt, das Ganze ist jetzt so ein Merger aus den Erkenntnissen, die wir in wirklich ganz verschiedenen Kontexten betrachten konnten. Und was ich immer sehr wichtig finde zu Beginn dieses Themas AI, lasst uns doch auch was mit AI machen, ist das ganz genau auszudeklinieren, was damit gemeint ist. Vor allem, weil sich auch AI aufgliedert in eigentlich die Felder Strong AI und Weak AI. Strong AI ist genau sowas, was man jetzt auch mit DeepSeek oder Open AI, also dem ChatGPT auch mitbekommen kann und welches jetzt auch sehr stark in Unternehmen gefragt ist, dass man auch etwas damit macht. Letztendlich ist das eine bisschen anders gelagerte Art von AI. Was ich aber auch immer gerne betone, ist, dass auch im Bereich Weak AI, also das heißt Machine Learning, Supervised Learning, Unsupervised Learning und auch Reinforcement Learning, da sind sehr mächtige Möglichkeiten auch mit drin, wenn man zum Beispiel Klassifikationen oder Regressionsprobleme lösen möchte, Anomalien bemerken möchte oder Cluster einfach bilden möchte. Das sind auch schon AI-Anwendungen, die durchaus sehr viel Erleichterung im Alltag eines jeden bieten können. Und um das Ganze zu strukturieren, finde ich es auch immer gut, wenn man ausdekliniert, was genau meinen denn jetzt auch Dritte oder andere, wenn sie sagen, lass uns mal was mit AI machen. Und dazu ist mir aufgefallen, dass es durchaus auch sinnvoll ist, auf das Thema der konkreten Fragestellung einzugehen. Also was ist eigentlich die Frage, die man lösen möchte? An dieser Stelle mache ich dann auch ganz gerne den Witz mit, sonst kriegt man halt 42 raus. Und das ist, ich weiß nicht, wer jetzt Hitchhiker's Guide to the Galaxy alles kennt, aber das ist so ein bisschen der Nerd-Witz, der dann auch eigentlich genau zusammenfasst, was dann passiert, wenn man nicht genau die Frage stellt, wo auch die Daten vorliegen, um sie zu beantworten. Selbst wenn man AI verwendet oder Algorithmen, die sich einiges schon auch dazu zurechtbiegen können, so nenne ich es jetzt mal. ist halt wichtig, dass man genau schaut, was möchte ich denn beantworten, was ist das Problem. Und da habe ich jetzt schon in verschiedenen Konstellationen auch einfach den die Frage dann bekommen, so was sind jetzt die Use Cases für unsere Organisation? Und das ist tricky, um es mal so zu sagen.
Ja.
Oftmals hat man ganz viele verschiedene Stakeholder, von so jemandem, der zum Beispiel im Kundendienst arbeitet und gerne eine Vorordnung oder Vorsortierung der Anrufenden hat nach ihren Bedürfnissen und dann also punktuell seine Telefonmitarbeiter zum Beispiel darauf allozieren kann. Das ist zum Beispiel auch ein Case, den kann man sich vorstellen. Und dann kommt aber meistens dann, und dann müsste noch das und das und das und das und dann noch ein Ticket für die IT rausfallen, dass alles automatisch laufen soll. Und das sind dann doch Komplexitätstreiber in der Fragestellung, weil diese Use Cases einfach dann so eine Aneinanderreihung von eigentlich Algorithmen benötigen, die das Ganze schon wieder für zum Beispiel sowas wie ein POC oder einen Versuch, den man starten will in einem Unternehmen, so komplex machen, dass es eigentlich ein Jahresprojekt sein müsste.
Also du plädierst dann für eine möglichst klare Fragestellung.
Genau, eine klare Fragestellung, die auch in sich abgegrenzt ist und zu der man auch die Datenbasis hat, um überhaupt eine Antwort zu finden. Und das ist eigentlich so ein altes Statistikerproblem, also eine Statistikeraufgabe, sag ich mal, weil Probleme lösen wäre. Man muss halt auch dann das Material haben, mit dem man in die Lage versetzt wird, das zu beantworten. Und nur weil man jetzt einen AI-Algorithmus nutzt, heißt es nicht, dass der aus dem Nichts sofort die Antwort kennt. Also der muss halt die Hypothese quasi auch, er muss sie klar beantworten können, sonst hat die Fragestellung einfach, finde ich, zu viel Komplexitätsgefahren mit drin.
Ja. Okay. Das heißt, du sagst, wir brauchen diese Fragestellung. Wir haben das Thema Daten. Die Daten müssen da sein. Da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber reden, wie wir das machen können oder was da zu beachten ist. Und dann sagst du, wir haben das Thema natürlich auch, nennen wir es vielleicht mal Algorithmik oder Verfahren, um dann auch wirklich das lösen zu können. Passt das so? Sind das die drei wesentlichen Elemente?
Ja, genau. Das sind die drei Elemente und dann eben auch noch sowas wie Kontextinformationen, also was bedeutet was, in welchem Kontext? Das hat auch viel damit zu tun, wie sind die Definitionen in bestimmten Domänen, Industrien oder auch einfach, wie sind die Leute gewohnt, das zu verstehen? Also das ist durchaus auch sehr wichtig, weil allein schon Worte sind, wenn ein Mensch etwas sagt mit einer bestimmten Vorstellung, was es meint, kann das für den nächsten was ganz anderes bedeuten. Und das ist eben dieses über die Domänengrenzen hinweg, muss man eigentlich eine eindeutige Sprache sprechen. Deswegen sind Kontextinformationen eigentlich auch ein großer Bestandteil, der noch mitschärfen, wie wahrscheinlich eine richtige Antwort auch gegeben werden kann.
Ja. Spannend. Hast du noch mehr Empfehlungen für uns bei diesem ganzen Kontext? Wie definiere ich eigentlich den Use Case oder wie kann ich zu einer möglichst guten Fragestellung kommen? Weil das war ja eigentlich, fand ich gerade nochmal ein wichtiger Punkt.
Also das Thema Requirement Engineering ist etwas, was mir schon sehr viele Jahre begegnet. So würde ich das jetzt auch hier framen. Es ist eigentlich wirklich dieses Ausdifferenzieren. Nicht, was ist das Symptom, so nach dem Motto, ich möchte all meine, um jetzt wieder bei dem Callcenter-Beispiel zu bleiben, all meine Callcenter möchte ich effizient allozieren. So, das ist ja nur das Symptom. Die Fragestellung darunter ist ja, wie kann ich die Anrufer klassifizieren? Wie kann ich sie zu genau dem richtigen Mitarbeiter zuordnen? Und wie kriege ich das Ganze vielleicht noch von einem Audiosignal zu vielleicht einem strukturierten, ablagesicheren Datensatz? Das heißt, es sind eigentlich drei verschiedene Dinge, die man da schon ausdifferenzieren könnte. Und für so einen Anfang ist es natürlich ganz gut, wenn man sich nur einen kleinen Happen erstmal vornimmt, bis man sagt, okay, das haben wir jetzt geschafft. Und alleine schon so eine Fragestellung, wie kann ich jetzt eigentlich zum Beispiel sowas wie eine Anrufergruppe vernünftig clustern, einer vernünftigen Gruppe zuordnen, also ein Label zuordnen, was klar sagt, das sind jetzt die Anrufer, die wollen Vertragsdetails besprechen oder die Anrufer wollen noch was kaufen oder wie auch immer. Je nachdem, in welcher Branche man sich denn jetzt befindet, hat es natürlich andere Ausprägungen. Wenn ich jetzt irgendwie bei einem Stromanbieter bin, sind die Anrufer anders, als wenn ich jetzt in der Bank bin, dann heißt es so Kontostand abrufen oder also solche Klassifizierungen sind es dann. Das heißt, das ist hochgradig zu definieren, was an Klassen und Labels zu vergeben ist. Und das wäre schon fast mit die erste Requirement Engineering Aufgabe. Also was genau wollt ihr ordnen und unter welchen Definitionen? Was ist dann wann anwendbar? Und das ist jetzt eigentlich eine ganz spannende Zeit. Also man muss auch sagen, diese Fragestellungen, was braucht man, um AI eigentlich zu benutzen in einer Organisation, die begleitet mich jetzt schon fast seit 7 Jahren und in etwa. Und damals war es eher so, dass man das Ganze betrachtet hat, um eben Machine Learning Cases zu betrachten. Heute geht man ja auch noch einen Schritt weiter und die Technologie ist sehr viel advanced. Das heißt, man kann natürlich auch jetzt die Ansprüche in manchen Bereichen ein bisschen hochfahren, im Sinne von, klar kann man auch ein trainiertes System vielleicht von einem Anbieter beziehen und dann schon einen Vorschlag der Klassifizierung bekommen. Oder man kann sagen, ja, ich gebe dem einfach all meine Verfahrensrichtlinien oder Informationen aus meinem Ablaufplan, wie ein Mitarbeiter arbeitet, und dann kann der das schon verstehen. Aber nichtsdestotrotz muss man auch dem Algorithmus die Chance lassen, dieses Verständnis zu bilden. Also die Informationen müssen zugänglich sein, will ich damit sagen. Die Definition, die Information und auch die Zeit, um klarzustellen, ah ja, jetzt hat der Algorithmus eine Trefferwahrscheinlichkeit, dass die Antwort auch richtig ist. Also dass die zum Beispiel das Label korrekt vergeben wird, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben.
Diese richtige Fragestellung hast du jetzt ja wirklich im Mittelpunkt gerückt. Jetzt habe ich mir gerade die Frage gestellt, wen muss ich dafür eigentlich zusammenbringen? Offensichtlich brauche ich das Domänenwissen. Also ich muss natürlich wissen, was sind jetzt hier meine relevanten, auch fachlichen Fragestellungen? Wo kann ich die Organisation jetzt wirklich weiterbringen, wenn ich an einer bestimmten Stelle vielleicht etwas tun kann, was automatisieren kann, eine Vorhersage bekommen oder Ähnliches? Auf der anderen Seite hast du, bei allem, was du beschrieben hast, war irgendwie schon klar, fand ich, dass da jemand sitzen muss, der aber auch weiß, was man eigentlich machen kann. Ja, weil du hast ja sofort in Kategorien gedacht, wie Klassifikation, Labeling etc. Sind das die zwei Kernfähigkeiten, die ich so oder Skills, die ich dann quasi da zusammenbringen muss, wenn ich am Anfang stehe und mir überlege, was sind jetzt eigentlich die Fragestellungen, die ich bearbeiten möchte?
Also um jetzt so wirklich die Leute zusammenzubringen, ist es wirklich empfehlenswert, auch jemanden, der weiß, was alles möglich ist. Und ich sage auch ganz klar, ich lerne jeden Tag dazu, was noch technologisch alles möglich ist, weil sich das derzeit einfach rasant entwickelt. Cool. Und ich arbeite zum Beispiel auch sehr gerne dann einfach, oder ich unterhalte mich sehr gerne mit Leuten an der Uni, die nochmal ein Stück weitergehen, die sich mit neuronalen Netzwerken auskennen und ganz genau wissen, wie der Case gestrickt sein muss, um überhaupt ein sinnvolles Ergebnis zu bekommen.
Brauchen wir noch jemanden, bei diesem ganzen Komplex die richtige Fragestellung zu finden?
Ja, also besonders wichtig sind die Prozessverantwortlichen, also die Fachverantwortlichen und Fachexperten, die genau wissen, wie es ablaufen soll und an welcher Stelle wirklich dann die Hilfeleistung durch AI oder Ähnliches stattfinden kann. Und da ist auch die Zusammenarbeit immer wieder sehr inspirierend, weil halt teilweise auch Welten aufeinandertreffen, aber es hat auch sein Gutes, weil so beide von dem Wissen des jeweils anderen profitieren können.
Sehr gut. Lass uns mal jetzt den Blick auf das Thema Daten richten, weil das ist ja inzwischen eigentlich schon fast eine Binsenwahrheit, ja. Ohne gute Daten keine gute AI. Trotzdem sind natürlich da jede Menge, sagen wir mal, Herausforderungen. Vielleicht fangen wir mit der einfachen, vermeintlich einfachen Frage an. Welche Daten brauche ich denn jetzt, um AI gut umsetzen zu können?
Genau, es gibt eigentlich so verschiedene Themen, die man abdecken muss und jeweils mit eigenen Datensätzen oder eigenen Datenumfängen, so würde ich es mal sagen. Also einmal historische Daten, Kontextdaten, dann auch Limitierungen für bestimmte Patterns, so nenne ich es jetzt mal. Das sind grundsätzlich Typen an Daten, die man braucht. Und dann ist auch noch wichtig, wie schneide ich eigentlich die Pipeline der Verarbeitung von Daten? Ich muss auf jeden Fall einen eigenen Datensatz für Test, Training und dann Verifizierung vorhalten. Weil wenn ich mit denselben Daten teste, mit denen ich auch trainiert habe, dann ist die Bias in dem Algorithmus größer, als wenn ich dafür dann Datensätze vorhalte.
Jetzt hast du gerade das Stichwort Bias erwähnt. Das ist ja jetzt ein Problem, was ja auch im ganzen Umfeld von der Fragestellung ja ethischen Einsatz von AI zum Beispiel immer stärker diskutiert wird. Würde mich interessieren, was so deine Erfahrungen da sind. Also ja, zum Beispiel, wie stark ist das Problem vielleicht auch? Was sind Möglichkeiten, das anzugehen?
Also wie stark das Problem wirklich ist, da habe ich jetzt keine zuverlässigen Daten dafür. Es ist nur so, dass man zum Beispiel als Bias ist schon mal zu sehen, wenn man Testdaten hat oder Trainingsdaten, die zu gut passen. Also so ein Overfitting. Und das, wenn man halt zu sehr die Daten schon bereinigt hat und sagt, hier jetzt bitte trainiere mit dem und dem, dann ist das schon so sauber, dass es die Ausreißer nicht erkennt oder sie als irrelevant ablässt von der Betrachtung oder eben, dass es sie für einen signifikanten Push nimmt, um dann die Antwort anders zu gestalten. Also dieses Overfitting, weil man es einfach zu sauber trainiert hat. Das ist auch, aber es ist ein, also man muss jetzt auch sagen, das sind keine harten Daten. Also ich kann jetzt nicht sagen, zu so und so viel Prozent. Es ist halt wirklich ein empirisches Austesten. Wie gut muss es sein oder nicht? Und das ist auch sehr abhängig davon, wie der Algorithmus funktioniert. Und ich denke, da kann man auch fast mit so Neurowissenschaftlern zusammenarbeiten. Also das Individuum ist ja auch, hat sein eigenes neuronales Setup und ist immer so ein bisschen speziell. Und ich denke, so ist es schon auch übertragbar auf das Thema. Man kann nicht sagen, so und dann ist alles sicher. Man kann auch nicht sagen, andersrum und dann ist alles sicher. Man muss es austesten und trotzdem aber diese verschiedenen Pitfalls im Blick behalten. Oder auch Bias kann man zum Beispiel auch vermeiden, indem man eben die richtigen Daten nimmt. Also mit eben nicht Overfitting-Daten, aber doch die richtigen und nicht dann eben Daten, die eigentlich für ein anderes Feature besser wären. Also das sind auch so Dinge, die dazu führen, dass die Antwort dann zu gut oder zu wenig gut ausfällt. Ja,
Vielleicht noch deine Erfahrung zum Umfeld Datenqualität generell. Was ist dir da so begegnet? Ist das so ein großes Problem, wie man es eigentlich ja häufig sieht und hört?
Ich glaube schon, einfach weil wir auch, also jetzt wirklich generell gesprochen, wir sind in der Digitalisierung noch nicht so weit, dass man sagen kann, wir haben vollständig automatische Prozesse von der Eingabe eines Kundenmitarbeiters ins System bis hin zum Meldewesen oder ähnliches. Und da spreche ich jetzt auch nicht für eine bestimmte Organisation, sondern wirklich pauschal. Da gibt es noch viele Schritte, wo man auch die Formate verändert, wo man eigentlich von der Data Lineage her auch gar nicht total sicher sein kann, dass das jetzt die richtige, also dass es immer noch richtig ist, was man von links nach rechts geschoben hat. Und da, ich finde das auch sehr spannend, weil letztendlich ist es ist die Aufgabe derzeit, zumindest wie ich jetzt auch im Austausch mit anderen Experten mitbekommen habe, eine vollumfängliche Data Lineage überhaupt erstmal zu generieren. Und mit vollumfänglich meine ich auch eine fachliche Data Lineage sowie eine technische Data Lineage. Denn die technische Data Lineage ist auch sehr abhängig davon, wie das Datenmodell einer Anwendung beispielsweise ist. Das ist in Zeiten, wo man viele Vendoren-Anwendungen mit in der Landschaft hat, durchaus anspruchsvoll, weil man theoretisch nicht immer alles so als Dokumentation bekommt. Also man bekommt nicht immer die gesamte Systemdokumentation, sondern das ist dann einfach akzeptiert, dass da bestimmte Datenmodelle innerhalb eines Vendorensystems gegeben sind und damit arbeitet man und am Ende bekommt man dann wieder über seine Schnittstellen alles raus. Und der Anspruch ist aber auch in neuen Zeiten der Regulatorik, dass man mindestens logisch dazu in der Lage ist, eine vollumfängliche Data Lineage zu haben eigentlich. Und das ist durchaus anspruchsvoll. Die Datenqualität in diesem spielt eigentlich indirekt mit. Also je verlässlicher dieser Fluss auch dokumentiert und nachvollziehbar und auch je nachvollziehbarer er ist, desto eher kann man auch die Datenqualitätsmessungen oder die Maßnahmen, die darauf abzielen, dass die Datenqualität in einem bestimmten Prozentsatz immer gleich gut ist, sage ich jetzt mal, weil man hat ja manchmal auch die Möglichkeit zu sagen, hier, es muss jetzt nicht 100% sein, 95% reicht es auch bei bestimmten, das hat dann mit den Fachprozessen zu tun, bei bestimmten Begebenheiten. Das heißt also, wenn man einfach diese gesamten Fluss von Daten vollständig im Griff hat, die Digitalisierung gut umgesetzt ist und auch Datenqualitätsmaßnahmen automatisiert installiert sind, dann kann man eigentlich sagen, dass es wäre ein Traum für jeden Architekten, ja.
Absolut. Also du hast jetzt unterschieden, fand ich ganz interessant, die technische und die fachliche Data Lineage. Technische ist, glaube ich, ganz gut vorstellbar. Du hast eigentlich ein Datum und möchtest nachvollziehen, wo es herkommt und oder wo es hingeht, ja, und wie es verändert wird, vielleicht auf dem Weg. Und du hast gesagt, die besondere Herausforderung heute ist, dass die, die Gesamtdatenlandschaften eigentlich immer heterogener werden, also immer mehr Systeme im Spiel sind und das sorgt dann für besondere Herausforderungen. Oder man könnte auch positiv sagen, für eine besondere Wichtigkeit, auch die Lineage überhaupt darstellen zu können, weil es eben immer unübersichtlicher wird. Jetzt hast du gesagt, in deinem fachlichen Bereich, dass du so eine logische Lineage brauchst. Das habe ich noch nicht hundertprozentig verstanden. Was bedeutet das oder was steckt dahinter?
Das ist genau das, was ich eingangs erwähnte mit dem Domänenkontext. Also für bestimmte Fachbereiche oder in bestimmten Prozessen bedeuten Dinge etwas anderes als in anderen Prozessen. Das heißt also der fachliche Ablauf des Arbeitens, was zum Beispiel das Datum eines Vertragsabschlusses ist gegebenenfalls etwas anderes bei einem Stromanbieter als zum Beispiel bei einem, bei einem Facility Management Anbieter. Das hat eine unterschiedliche Relevanz. Und dann auch sowas wie bei einem Facility Management Dienstleister ist zum Beispiel der Turnus der wiederkehrenden Beservicing von seinen Kunden ist zum Beispiel auch ein relevantes Datum. Das ist aber jetzt bei anderen nicht relevant. Und diesen fachlichen Kontext und dann auch, was es im Prozess bedeutet, das ist die fachliche Data Lineage und auch zum Beispiel, was der Mitarbeiter wann macht und wo er wenn er was absolviert hat, als das ist jetzt mein Doing, das habe ich gemacht, ich gebe es jetzt zum Kollegen. Genau dieser Übergang. Wie gibt er das zum Kollegen? Per E-Mail, per Screenshot, per Post? Also das sind durchaus auch relevante Informationen, die dann dazu führen, dass man auch sagen muss, okay, gut, du hast es jetzt manuell eingetippt. Muss ich jetzt zum Beispiel noch eine Data Quality Maßnahme draufsetzen, wie Formatvorgaben und sonst sagt der Screen, nee, es kann kein Datum sein oder sowas. Oder das sind so einfache Data Quality Maßnahmen und dann gibt es natürlich auch komplexere, die zum Beispiel auf Schnittstellen abzielen oder sogar dieses, wenn man Papierrechnungen einscannt, wo ist was OCR auf dem Papier und dann einordnen in eine Datenbank. Das ist auch schon eine coole Sache, mit der man halt sicherstellen kann, dass eben kein Mitarbeiter da sitzt und aus Versehen vielleicht ein falsches Datum abtippt.
Interessant. Lass uns mal über generative KI sprechen. Das ist natürlich das Neue seit ein paar Jahren. Und eine Beobachtung, die ich habe, ist, dass jetzt zum Beispiel sich jetzt nicht nur die Anwendungsfälle für KI ja deutlich verändern. Es geht ja sehr stark in Richtung jetzt Texte, Dokumente, Bilder, Videos etc., sondern sich damit ja auch die Quellen verändert haben. Und das hat ja sicherlich dann auch wieder einen Einfluss auf das ganze Thema eben, ja, auf der einen Seite natürlich Fragestellung, auf der anderen Seite aber auch Data Lineage, was du gerade erwähnt hast. Wie siehst du das? Was tut sich jetzt gerade mit generativer KI? Was gibt's für neue Herausforderungen? Und was sind deine Empfehlungen jetzt im Umgang damit?
Also bei der generativen KI ist es ja so, dass man auch bestimmte Inhalte überhaupt erstmal gesichert diesem KI-Algorithmus zur Verfügung stellen muss. Das heißt, es bedarf auch einer Architektur, in der Geschäftsgeheimnisse nicht aus Versehen im Internet abrufbar sind. Und das allein schon ist bei einer zum Beispiel hybriden Environment, also Dinge sind in einer privaten Cloud oder in einer öffentlichen Cloud, in verschiedenen SaaS-Konstellationen in der Landschaft lokalisiert. Und dann einen Bereich zu schaffen, wo eben zum Beispiel Intranet-Verfahrensanweisungen oder anderes erstmal in Nullen und Einsen umgerechnet werden können und dann diesem Algorithmus zur Verfügung gestellt werden können. Das ist eigentlich die Aufgabe. Das heißt, man kann nicht einfach alles irgendwie irgendwo hinladen, sondern man sollte auch kurz mal überlegen, was genau brauche ich jetzt? Wie kann ich das in zum Beispiel, das nennt man dann jetzt in verschiedenen Hyperscalern, vektorisieren, um es dann eben dieser generativen KI auch zur Verfügung zu stellen, dass sie darin suchen kann. Das ist letztendlich nur das Umrechnen von Texten in Nullen und Einsen und dann eben über den Algorithmus zur Verfügung stellen. Das ist etwas, was durchaus, habe ich gemerkt, dafür sorgt, dass auch Kosten teilweise dann entstehen. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nee, wir schmeißen all unsere 5 Terabyte da jetzt rein und suchen dann über unser abgeschütztes System darin mit einer LLM oder ähnliches, da das würde schon ein bisschen was kosten. Also deswegen, gerade wenn man erst anfängt mit dem Thema, ist auch hier wieder, was ist die Fragestellung und was braucht es dafür wirklich? Weil sonst generiert man einfach nur Kosten und Papiermüll, hat dann alles Papier, was man eigentlich unterm Schreibtisch irgendwie weggelegt hatte, plötzlich in Nullen und Einsen und auch nicht mehr davon, weil es eben gar nicht benötigt war für eine bestimmte Fragestellung. Und das bringt mich quasi wieder zurück zu dem Eingang unseres Gesprächs. Was möchte man eigentlich machen und was braucht es dazu? Ja.
Okay, also auch das mit Augenmaß. Hey, the Data Festival is around the corner again. On March 26th and 27th, we'll be back in Munich in the Muffatwerk and on 3 stages over 2 days. You have the opportunity to hear lots of interesting use cases, how companies made data and AI real, how they implemented it, what they learned. And next to this great content, we have a big emphasis on getting you connected with the data community, with everyone that is working in data and AI in Europe. Don't miss it. Sign up now. Jetzt haben wir schon einige Aspekte berührt unter unserer Hauptfragestellung. Was braucht es denn jetzt, um KI erfolgreich durchzuführen? Welche fehlen noch? Was möchtest du noch aus deiner Erfahrung hier erwähnen?
Richtig wichtig finde ich mittlerweile das Thema Betrieb und Maintenance und eben auch das Thema Weiterentwicklung, weil es reicht nicht, das einmal durchexerziert zu haben und aufzustellen. Man muss es tagtäglich betreuen. Man muss auch zum Beispiel, wenn man es jetzt geschafft hat, einen unternehmenseigenen Chatbot aufzusetzen mit all diesen Maßgaben in einer sicheren Umgebung, keine Informationen kommen raus, dann muss man auch solche Sachen ständig pflegen und im Betrieb stabil halten, wie wer darf eigentlich welche Fragen stellen. Also da beispielsweise in Deutschland darf man ja nicht fragen, welcher Mitarbeiter ist jetzt am meisten krank und dann kommt eine Antwort, das wäre wirklich ein Fauxpas. Das sind aber Dinge, die sehr wichtig sind. Man muss halt ständig auch gucken, wer darf darauf zugreifen. Das heißt also das richtige Verschlagworten, welche Daten dann für welche wessen Antwort im Zugriff sein können, die sind sehr wichtig. Und der Betrieb, damit ist auch wichtig, damit meine ich, wer ist wirklich der Ansprechpartner dann und betreibt diese Plattform. Das heißt, was, wenn es hakt, wenn was zu tun ist, wenn auch sich technologische Komponenten ändern, wer macht das und wie groß ist die Zeit, die man diesen Mitarbeitern einräumt, sich auch darum ordentlich zu kümmern. Denn oft ist man ja eh schon voll verplant mit allen Ressourcen und das macht sich durchaus auch bei solchen Projekten bemerkbar, die ja nicht auf Teufel komm raus für den Geschäftserhalt nötig sind. Das ist ja so eine Art Innovationsmoment, sage ich mal, der auch ganz viele Potenziale öffnet, aber ich finde, es ist schon wichtig, dem genug Ressourcen zu allozieren. Weil wenn die Mitarbeiter keine Zeit haben, sich da auch vielleicht ein bisschen spielerisch mit auseinanderzusetzen, dann wird's halt sowieso nichts.
Ja. Absolut. Von der, fällt mir gerade so beim Thema Betrieb ein, von der technischen Umsetzung. Welche Bedeutung haben aus deiner Sicht Cloud-basierte Technologien oder Software-Service-Lösungen? Es gibt ja Verfechter davon, die sagen, das muss alles in der Cloud sein. Und es gibt aber auch andere, die sagen, selbst im Gen-AI-Kontext, die sagen, nö, gar kein Problem, so ein Open-Source-Ding kann ich mir auch hier lokal mal selber aufbauen. Wie ist da so deine Erfahrung bei der Thematik?
Also ich würde auch sagen, vielleicht wie ist meine Meinung dazu, weil ich halt, klar ist alles technisch möglich und klar kann ich mir auch als Mitarbeiter selbst auf meinen Laptop, wenn ich mir die Genehmigungen einhole etc. pp., kann ich mir auch so ein kleines AI-Studio selbst bauen. Aber Was ich wirklich gut finde, ist der kollaborative Gedanke. Ich bin auch Verfechter von solchen Themen wie Data Mesh. Das heißt also dieses Zusammenarbeitsmodell, in dem man eigentlich anstrebt, mit zum Beispiel dem, was man macht, aus seinem seinen Kollegen zu helfen oder ihm dasselbe zur Verfügung zu stellen, würde ich immer sagen, ja, das wäre schon sinnvoll, alles in der Cloud so eingerichtet zu haben, dass eben auch mein Kollege, wenn ich mal krank bin, genau dasselbe durchführen kann. Oder eben die super lustige Anwendung, die auch jetzt einfach vielleicht nur Spaß macht, dass ich das auch meinen Kollegen zur Verfügung stellen kann. Also ist eigentlich eher so eine Philosophie, sage ich jetzt mal. Also ich hätte schon gesagt, dass auch Cloud da eine Grundvoraussetzung wäre, vor allen Dingen auch, weil viele Hyperscaler Werkzeuge mitliefern, die das schon sehr, ich sag mal, einfach möglich machen. Es ist nicht gemeint, dass es einfach ist. Es ist, erfordert immer noch Mühe und sich damit auseinandersetzen und auch ein bisschen Wissen haben und aufbauen, um das stabil zu betreiben. Aber nichtsdestotrotz ist es schon einfacher.
Ja. Okay, klare Antwort. Vielen Dank. Du hast gerade gesagt, es ist ja hoffentlich ein Innovationsprojekt oder was Innovatives, was wir hier im Unternehmen umsetzen. Jetzt habe ich gerade so den Eindruck, dass wir an einer gewissen Schwelle stehen von dieser Innovation jetzt aber auch zu einer gewissen Industrialisierung. Ja, und ich glaube, wir müssen diese Schwelle auch überschreiten, um jetzt KI auch rauszuführen von dem, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, ja, von dem nur rumprobieren, ein bisschen rumspielen, kann man schon fast sagen, hin zu den Anwendungen, die jetzt wirklich Nutzen stiften, ja, wo ich wirklich sehen kann, hier verändert sich was, hier kriege ich auch betriebswirtschaftlich Nutzen raus. Siehst du das auch so oder sind wir noch nicht so weit oder sind wir vielleicht schon weiter? Also wo siehst du so vielleicht in der Breite den Stand der Dinge?
Leider finde ich, in der Breite kann man noch nicht sagen, dass wir an dem Punkt sind, das so zu industrialisieren, dass man wirklich einen Geschäftswert damit steigern kann. Ich wünschte es mir natürlich, weil ich auch eher ein Fan von Innovationen bin, die Innovationen können halt Dinge ermöglichen, von denen wir heute noch gar nichts wissen. Das heißt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube, jetzt in der Breite gesprochen sind wir noch sehr am Anfang und am Verstehen, was das für jedes einzelne Unternehmen eigentlich heißen kann. Und das ist auch okay, solange wir diesen Schritt gehen, hätte ich jetzt gesagt, weil auch dieser erste Schritt, ich finde den fast am wichtigsten, zu sagen, was sind eigentlich unsere Fragen? Was sind unsere Use Cases? Wie weit wollen wir zum Beispiel auch mit den Informationen umgehen? Auch das Thema vollständige Digitalisierung oder da, wo es, also vollständig hört sich immer so dogmatisch an, aber Digitalisierung an den Stellen, an denen wirklich auch die Punkte sind, wo man die Datenqualität steigern kann, wo man auch den Ablauf für die Mitarbeiter so verbessern kann, dass die am Ende vielleicht effizienter sind und mehr Freiheitsgrade haben, auch einfach als Experte in ihrem Fachbereich zu wirken und nicht nur als jemand, der ständig irgendwas abarbeiten muss. Genau. Also das heißt, also volle Digitalisierung wäre erstmal ein toller Schritt und dann eben auch richtig abgrenzen, was wollen wir wie, mit welchen Mitteln tun.
Mhm. Jetzt bist du ja im Data Culture Podcast und wir haben uns neulich auch getroffen. Du warst auch auf unserem Data Culture Summit. Das provoziert jetzt so ein bisschen die Frage für mich. Was wir ja diskutiert haben jetzt in diesem Podcast häufig und auch auf dem Summit ist ja genau die Sache, wir müssen was tun, um die Kultur in der Organisation für Daten, für künstliche Intelligenz voranzubringen, zu verbessern. Was sind deine Empfehlungen in der Richtung oder deine Erfahrungen? Was sind vielleicht auch die Maßnahmen, die da vielleicht am meisten bringen?
Was glaube ich wirklich sehr wichtig und letztendlich denke ich auch mittlerweile gut durchgedrungen ist, dass es Vorstandsaufmerksamkeit benötigt. Also es muss wirklich auch von der ganzen Organisation ein klares Signal von der Führungsriege kommen, dass das ein wichtiges Thema ist. Es ist ja auch vom Regulator heutzutage sogar gefordert, dass der Vorstand auch geschult ist in dem Thema Daten und sich zum Beispiel auch über die Data Governance informiert und ständig Updates und Reports erhält, wie es mit den Datenqualitäten aussieht. Und dann eben auch das Thema, wie viele Ressourcen werden dem zugeteilt und wie viele Möglichkeiten bekommt man auch, um ein erfolgreiches Projekt durchzuführen. Das halte ich schon für einen der wichtigen Schritte, weil ohne Budget und Ressourcen ist es wirklich bisschen schwierig, sage ich jetzt mal.
Nee, absolut. Aber ich stimme da voll zu. Wir nennen das Data Leadership als einer der wesentlichen Aspekte, um Datenkultur voranzubringen. Und du hast ja genau gesagt, ja, die Top-Down-Aufmerksamkeit, die ist natürlich da dann entscheidend, dass das auch glaubwürdig vertreten wird, dass das eben ein wichtiges Thema ist. Und zur Glaubwürdigkeit gehören dann nicht nur Lippenbekenntnisse, sondern zum Beispiel auch die Ressourcen, ja, das auch wirklich vorantreiben zu können. Sehr guter Punkt. Feline, ich glaube, wir könnten noch länger hier plaudern, aber unsere Zeit ist zu Ende. Deshalb wollte ich dich bitten, jetzt zum Abschluss vielleicht noch einmal so ein bisschen die Zusammenfassung zu bringen. Also was sind jetzt so die wichtigsten Aspekte aus deiner Sicht, um KI im Unternehmen erfolgreich einzuführen?
Gerne. Also die wichtigen Aspekte, um KI in einer Organisation zu verstetigen, sind meiner Meinung nach eben auch die Ressourcenallokation aufgrund von Vorstandsattention. Letztendlich aber auch das Thema, was sind die wirklichen Fragestellungen, die man sich wünscht, mit AI oder KI zu beantworten. Wie sind die wirklich ausdifferenziert? Das heißt, haben wir auch die entsprechenden Daten dafür? Und dann eben auch das Thema, wie trainiere ich ein System oder kaufe ich ein fertig trainiertes System und mit welchen wahrscheinlichen Richtigkeiten von Antworten möchte ich leben oder kann ich auch leben? Das heißt also, wie richtig muss die Antwort auch sein?
Sehr schön. Ganz, ganz herzlichen Dank, Feline. Und ich kann nur sagen, alles Gute für dich und bis bald. Wir sehen uns bestimmt wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung. Als nächstes steht ja das Data Festival an, wo es genau um die Einführung, die Verstetigung von KI, erfolgreiche Use Cases, Lessons Learned geht. Insofern freue ich mich auf unsere nächste Begegnung. Bis dahin.
Dankeschön.